So, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir wollen zuerst auf das Wort Gottes hören. Wir haben ja in dem Lied gesungen, wie würdig, wie herrlich das Gott ist. Und das sehen wir eben auch in seinem Gesetz, das er uns gegeben hat. Im 2. Mose, im Exodus, Kapitel 20. Ich lese Verse 1 bis 17. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und er ruhte am 7. Tag, darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Das ist das Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort wird nicht vergehen. Wir beten. Ja, allmächtiger Gott, du bist wirklich als einziger würdig. Du bist als einziger herrlich und zeig uns doch an dem Morgen aus deinem Wort auf, wie herrlich und würdig, wie gut, dass du bist. Herr, öffne du unsere Herzen, dass wir deine Botschaft an uns verstehen können. Wir danken dir, dass du uns nicht im Dunkeln gelassen hast, sondern dein Wort gegeben hast als ein Licht auf unserem Weg und eine Leuchte auf unserem Pfad. So bitten wir dich, erleuchte doch unsere Herzen an dem Morgen durch dein Wort. Amen. Ja, das Thema vom heutigen Morgen, jetzt habe ich gerade gemerkt, ich sollte hier eigentlich noch PowerPoint haben. Genau, ich sehe, es sind nur 2 Folien, also ihr könnt getrost auf mich schauen und müsst nicht den Blick dort drauf wenden. Das Thema vom heutigen Morgen ist Chaos und Ordnung. Ja, der Gott der Bibel ist ein Gott der Ordnung. Wir alle kennen Ordnungen in unserem Leben, sei es im Kleinen, innerhalb der Familie, die Regeln der Familie, oder sei es im Grossen, Gesetz vom Staat. Und diese Ordnungen ermöglichen es uns überhaupt erst, dass wir friedlich zusammenleben können. Wie ist es aber mit den Ordnungen, die uns Gott in seinen 10 Geboten gibt? Ist es sein primäres Ziel, den Frieden zu bewahren zwischen den Menschen, den Frieden in der Gesellschaft? Oder verfolgt Gott nicht auch noch ein anderes Ziel mit seinem Gesetz? Das wollen wir heute Morgen zusammen entdecken. Letzte Woche habt ihr ja über die grosse Berufung gehört, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Er hat das Volk Israel berufen, dass sie ein Königreich sind von Priestern und ein heiliges Volk. Das ist Exodus 19, Vers 6. Und in dieser Berufung hat Gott auch schon etwas angekündigt, nämlich, dass er einen Bund schliessen will mit dem Volk Israel. Und das lesen wir im Exodus 19, Vers 5. Da heißt es nämlich, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Und da redet eben Gott von dem Bund, den er schliessen will mit dem Volk Israel. Und jetzt sind wir in dem Exodus 20 an dem Punkt angekommen, wo Gott seinem Volk eben den Bund offenbart, wo er zeigt, was der Inhalt ist von dem Bund, was die Bedingungen sind. Ein Bund, das ist ein Wort, das wir heute vielleicht nicht mehr so oft brauchen, das ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien. Ihr könnt euch das so vorstellen wie ein Vertrag. Und wahrscheinlich hat fast jeder von uns schon mal einen Vertrag unterschrieben, auch wenn es nur ein Handyvertrag ist. Und wir sind uns eben gewöhnt, dass wir Verträge schliessen unter Gleichberechtigten. Aber in der Zeit, wo die Geschichte spielt, ist das anders gewesen. Im Alten Orient, und das Buch Exodus spielt ja im Alten Orient, es spielt in Ägypten, dort sind Verträge auf andere Art geschlossen worden. Und zwar war es üblich, dass ein mächtiger König auf der einen Seite einen Bund geschlossen hat mit einem schwächeren König auf der anderen Seite, mit einem schwächeren Volk. Und ein Beispiel für so einen mächtigen König, das kennen wir ja auch aus dem Buch Exodus. Das war der Pharao von Ägypten. Der Pharao von Ägypten, der hat andere Könige besiegt in einem Krieg und nachher hat er ihnen diesen Friedensvertrag angeboten, aber gleichzeitig hat er auch die Bedingungen von diesem Vertrag festgelegt. Und der Bund, den Gott schliesst, hier im Exodus 20 mit seinem Volk, der hat genau das Muster von so einem Vertrag zwischen einem mächtigen König auf der anderen Seite, auf der einen Seite und auf der anderen Seite einem schwächeren Volk. Gott hat zwar das Volk Israel nicht besiegt, aber er hat es befreit. Das haben wir ja gehört in dieser Serie. Er hat es rausgeführt aus der Sklaverei in die Freiheit. Gott sagt zum Volk Israel, du, Volk Israel, gehörst mir. Und ich schliesse einen Bund mit dir und ich tue die Bedingungen von diesem Bund festlegen. Gott ist also der mächtige König. Gott ist der Souverän. Er legt Bedingungen fest von diesem Bund. Und in der Lesung haben wir eben Bedingungen gehört. Das sind die 10 Gebote. Die werden in der Bibel auch das Gesetz genannt. Und so wollen wir an dem Morgen zusammen 3 Punkte anschauen über das Gesetz. Und zwar ist das erstens der Gesetzgeber. Und da sehen wir, der Gesetzgeber ist Gott. Im Vers 1 hat es nämlich geheißen, und Gott redete alle diese Worte und sprach. Der erste Vers ist sozusagen der Titel von dieser ganzen Bundesvereinbarung. Das ist Präambel. Und heute Morgen haben wir ja eine Abstimmung, Sonntag. Und wir kennen das Wort Präambel aus unserer Schweizer Bundesverfassung. Die fällt nämlich mit dem Wort an, im Namen Gottes des Allmächtigen. Und die Bundesverfassung ist nichts anderes als ein Bund, wo Kantone untereinander geschlossen haben. Und obwohl, dass sie anfängt mit diesem Wort im Namen Gottes, ist die Bundesverfassung ja von Menschen eingesetzt worden. Und das unterscheidet sie von dem Bund, wo wir hier sehen. Der Bund, wo Gott schließt mit dem Volk Israel, ist ganz anders als alle Bünde, die wir sonst kennen aus der Weltgeschichte. Ganz anders als Bünde von diesen mächtigen Königen mit diesen schwächeren Völkern. Ganz anders als die Bundesverfassung, die wir heute haben. In seiner Struktur ist er zwar ähnlich, aber in seinem Charakter noch ist er ganz anders. Während nämlich in den Bundesverträgen der Völker ein sterblicher König redet, redet hier in diesem Bundesvertrag der ewige Gott. Und das ist ganz wichtig, wenn wir uns nachher die Vertragsbedingungen anschauen. Wir müssen immer daran denken, Gott selber redet hier zum Volk Israel. Und wir fragen uns auch, welchen Einfluss hat die Tatsache auf den Charakter von dem Bund? Jede Person hat ja ihre Eigenschaften. Es gibt ganz bestimmte Eigenschaften, die mich zum Severin machen und die dich zu dir machen. Und so ist es auch bei Gott. Es gibt ganz bestimmte Eigenschaften, die Gott zu Gott macht. Es wäre jetzt zu viel, hier über Gottes Eigenschaften an dem Morgen noch zu predigen. Das wäre mal eine Predigtserie, eine ganz eigene. Aber wir wollen uns eine Eigenschaft Gottes in Erinnerung rufen, die mir doch sehr wichtig erscheint im Zusammenhang mit dem Gesetz. Und das ist, dass Gott allwissend ist. Gott weiss alles. Niemand kennt dich und mich besser als Gott. Er kennt nicht nur das Äußerliche, sondern er kennt auch unser Herz. Er kennt unsere Gedanken. Das, was wir niemand anderem sagen, das weiss er. Und ich finde das eigentlich ein ziemlich krasser Gedanke. Ich benutze hier gerne ein Bild. Und zwar ist es so, dass ich früher etwa die mit dem Auto unterwegs war von meinen Eltern. Und ich habe damals auch noch hier in Zürich gewohnt. Und meine Freundin, die inzwischen meine Frau ist, Nicole, sie hat in Zürich Affoltern gewohnt und ich habe hier in Albisrieden gewohnt. Und dann bin ich amigs mit dem Auto zu ihr gefahren. Ja, es war einfach einfacher, anstatt hier mit dem Bus weit zu fahren, war es einfacher, mit dem Auto zu gehen. Und als Junglenker bin ich etwa die mal geblitzt worden. Ihr kennt das sicher, hier in der Stadt Zürich hat es sehr viele Blitzkästen und als Junglenker ist man auch noch nicht sich so gewöhnt als Fahren. Jetzt stellen wir uns einmal vor, der Blitzkasten hätte nicht nur meine tatsächliche Geschwindigkeit gemessen, sondern auch meine Gedanken. Also jedes Mal, wenn ich schön brav 50 gefahren wäre, aber gedacht hätte, wie gern würde ich doch 60 fahren, bam, blitzt. Gott sei Dank kennt unsere Polizei die Technik noch nie oder ist die noch nie erfunden worden. Aber was bei den Menschen unmöglich ist, das ist eben bei Gott möglich. Er kennt auch unsere Gedanken. Das müssen wir uns einfach vor Augen halten, jetzt durch die ganze Predigt, durch den Text, dass hier eben nicht ein sterblicher Mensch redet, sondern der allmächtige Gott. Und das sehen wir dann auch im zweiten Vers, wo es heisst, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Auch dieser Teil ist typisch für Bundesverträge von dieser Zeit. In diesen Bundesverträgen hat es eben zuerst einen Titel gegeben, eine Präambel, das war der Vers 1 gewesen. Dort hat der König seinen Namen genannt, wo eben die Bedingungen diktiert. Und im zweiten Teil ist dann erzählt worden, was die Vorgeschichte ist von diesem Bund. Und die Vorgeschichte von diesem Bund Gottes mit seinem Volk, das ist eben die Befreiung aus der Sklaverei. Das ist der Auszug aus Ägypten. Gott stellt sich da nicht in erster Linie als Sieger vor, sondern als Befreier. Aber natürlich ist Gott im Buch Exodus auch der Sieger. So heisst es im Exodus 12,12 im Zusammenhang der 10 Plagen. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, der Herr. Also Gott ist einerseits der Befreier, aber er ist auch der Besieger, nämlich über den Pharao, über den anscheinend so mächtigen König. Und er ist auch der Sieger über die falschen Götter, über die falsche Religion der Ägypter. Aber hier in unserem Text, da stellt er sich in erster Linie als Befreier vor. Gott befreit sein Volk aus der Herrschaft vom Pharao und stellt es unter seine eigene Herrschaft. Also Freiheit bei Gott ist nie so eine anarchistische Freiheit, sondern sie ist ein rausgerufen werden aus einer Sklaverei hin unter die Herrschaft von Gott. Das ist in unserem Leben so und das ist auch im Volk Israel so gewesen. Gott ist der König und Israel soll eben das Königreich von Priester sein, wo ihr letzten Sonntag davon gehört habt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist das Gesetz selber oder eben die Bedingungen von dem Vertrag. Die Einteilung der 10 Gebote, die kann man sich ganz einfach merken. Das sind nämlich Gebote 1 bis 4, die regeln die Beziehung zwischen dem Volk Israel und Gott, zwischen Mensch und Gott. Und Gebote 5 bis 10, die regeln die Beziehung im Volk Israel selber, das heisst zwischen uns Menschen. Und so, wenn wir anschauen, wie die Gebote, die die Beziehung zwischen Gott und dem Volk regeln, anfangen. Die fangen an mit dem Wort: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Offensichtlich ist es möglich, einen anderen Gott zu haben. Aber was heisst das, einen anderen Gott zu haben? Wir haben vorher schon gehört, dass Gott sagt, ich bestrafe auch die falschen Götter von Ägypten. Ich bestrafe die falsche Religion der Ägypter. Das heisst, für das Volk Israel, das das gehört hat, du sollst keine anderen Götter haben, hat das für sie geheissen, sie sollen nur ihren Gott, den einzigen Gott, anbeten und alle anderen Götter ablehnen. Ein Ja zu dem einzigen Gott ist auch immer ein Nein zu den anderen Göttern. Und doch ist das erste Gebot auch noch viel mehr. Weil heute sind wir vielleicht nicht mehr so von Göttern von anderen Völkern umgeben, aber unsere Zeit hat auch ihre eigenen Götter. Weil ein Gott ist schlussendlich etwas, wo wir vertrauen drauf. Etwas, wo wir unser Glück abhängig machen davon. Und das kann eben ein falscher Gott sein, wie bei den Ägyptern, oder das kann die eigene Kraft sein, der eigene Erfolg und so weiter. Und wir hören dann in 2 Wochen in der Geschichte vom Goldenen Kalb noch mehr darüber. Aber wir können eigentlich zusammenfassen, dass das, auf das wir vertrauen, das ist unser Gott. Und wenn du oder ich etwas anderem vertrauen als dem Gott von der Bibel, dann vertrauen wir eben in einen falschen Gott. Die Bibel nennt das auch einen Götze. Das erste Gebot sagt also Volk Israel, vertrau auf Gott allein und nicht auf die falschen Götter. In den Versen 4 bis 11 finden wir nachher die anderen 3 Gebote, wo die Beziehung zwischen dem Volk und seinem Gott regelt. Das ist das Bilderverbot, das ist das Verbot, Bilder zu machen von Gott. Es ist das Blasphemieverbot, also das Verbot, den Namen Gottes zu missbrauchen, zu lästern. Und es ist auch das Sabbatgebot, also das Gebot am 7. Tag zu ruhen. Wir wollen aber jetzt uns noch die Gesetze anschauen, die es regeln, wo das Leben innerhalb vom Volk regelt. Und diese Gesetze sind übrigens eine Absage an ein Denken in unserer Zeit. Ja, das Denken in unserer Zeit ist ja so, dass es uns sagt, Gott kann zwar einen Einfluss haben darauf, wie ich ihn verehre, aber er hat sicher nichts zu sagen, wie ich mit jemand anderem umgehe. Ja, das, unsere Zeit nennt das den Säkularismus, Trennung zwischen Religion und Staat. Und verstehe mich nicht falsch, die Trennung ist nicht nur falsch, aber wir müssen uns bewusst sein, das biblische Denken ist anders. Im biblischen Denken gibt es keinen Unterschied zwischen der Beziehung zu Gott und der Beziehung zu den Menschen. In dem Sinn, dass das als eine Einheit aufgefasst wird. Das biblische Denken ist allumfassend und klammert keinen Bereich vom Leben aus. Haltet euch nochmal vor Augen, das ist ein Bundesvertrag. Gott ist der souveräne Herrscher, Gott ist der König. Gott ist der mächtige König, der den Bundesvertrag festlegt. Und er hat eben auch einen totalen Anspruch. Es gibt keinen Bereich im Leben vom Volk Israel, der irgendwie ausklammert ist von diesen Regeln. Darum heisst es auch nachher immer wieder in der Bibel, denkt Tag und Nacht über die Gebote nach. Wir denken an Psalm 1, Josua 1 und so weiter. Das ist genau das. Ein Israelit ist am Morgen aufgewacht und eigentlich ist sein ganzer Tag davon bestimmt gewesen, von den Regeln, die Gott ihm gegeben hat. Und darum heisst es eben im Exodus 19, Vers 5, ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Das heisst, Gott nimmt die Erde und sagt, das ist mir. Und dann beruft er in dieser Erde ein Volk und er sagt auch von dem Volk, das ist mir. Und darum dürfen, hat er eben die Macht, um dem Volk zu sagen, wie es soll leben. Wir sind also die Regeln vom Zusammenleben im Volk Israel. Wir lesen ab Vers 13, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Auffallend ist hier, wie kurz das die Gebote sind. Nicht? Gott ist ja ganz direkt mit seinem Volk. Er tut hier nicht komplizierte Satzkonstrukte benutzen, sondern ganz einfache, prägnante Sätze. Das sind also die Vertragsbedingungen, an die eben der Bund Gottes geknüpft ist. Über die hat er gesagt, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Wir haben den Satz jetzt schon ein paar Mal gehört, aber ich wollte einfach, dass ihr auch versteht, den Zusammenhang zwischen dem Exodus 19 vom letzten Sonntag und dem Exodus 20. Die Bedingungen hat eben Gott gegeben und er sagt, wenn ihr die einhaltet, dann seid ihr mein Volk. Der Bund Gottes mit dem Volk Israel ist also kein bedingungsloser Bund. Er ist an Bedingung geknüpft. Gott sagt, ich bin euer König und meine Königsherrschaft zeigt sich so, dass ihr auch so lebt, wie ich es euch gesagt habe. Und das führt uns zum dritten Punkt. Ich habe das Dilemma vom Gesetz genannt oder auch Konsequenz. Versetzen wir uns doch einmal in einen Israelit von dieser Zeit. Der hat gehört, du sollst nicht töten und hat vielleicht gedacht, okay, ich habe noch nie jemanden getötet. Geht wahrscheinlich den meisten da drin. Auch so, hoffe ich. Dann hat er gehört, du sollst nicht Ehe brechen und hat gedacht, ja, auch da, ganz gut, habe ich eigentlich kein Problem damit. Du sollst nicht stehlen. Ja, wird schon schwieriger. Aber er hat vielleicht gedacht, ja, es war ja nichts Wertvolles gewesen. Du sollst nicht lügen. Ah, aber Gott, es ist eine Notlüge da und dort. Ah, was ist das schon? Halb so wild. Ja, so denken wir doch manchmal. Und so haben sicher auch viele Israeliten gedacht. Wir versuchen irgendwie, uns selber zu rechtfertigen. Und das Problem ist eben dabei, selbst wenn wir äußerlich sogar uns an die Gesetze halten, ja, niemand tötet, Gott kennt ja, wie gesagt, unser Herz. Und wenn er eben sagt, du sollst nicht töten, dann sagt er auch, du sollst niemand hassen. Weil Gottes Wort sagt, wer seinen Nächsten hasst, der ist ein Mörder im Herz. Wir sehen also, dass es nicht nur darum geht, das Gesetz äußerlich einzuhalten, sondern auch innerlich. Und zu dem allem kommt noch, dass Gott ja gesagt hat, ihr sollt allein auf mich vertrauen. Und wenn wir ehrlich sind, wer kann das sagen von sich, dass er allein auf Gott vertraut? Welcher Israelit hätte das können sagen? Wer von uns kann das sagen? Eigentlich sind wir alle schuldig vor Gott. Und was sind eben die Konsequenzen davon? Was sind die Folgen? Ein Gesetz ist ja eigentlich erst dann wirklich hat das einen Einfluss über unser Leben, wenn es auch eine Konsequenz gibt, wenn wir das nicht einhalten. Wir denken nochmal an die Radarfallen. Ja. Viele von uns halten sich aus dem Grund an Geschwindigkeitsbeschränkungen, weil sie wissen, es hätte eine Konsequenz, wenn ich zu schnell fahre. Und Konsequenz, die sagt uns Gott, die Konsequenz von Gottes Gesetz, sagt er uns in einem Buch weiter, im 3. Mose, im Levitikus 18, Vers 5, da heisst es, darum sollt ihr meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Gott sagt also über sein Gesetz, wer das Gesetz tut, der wird durchs Halten von dem Gesetz leben. Und das Krasse ist eben, dass der Umkehrschluss auch gilt. Wenn er sagt, wer das tut, der wird leben, dann sagt er gleichzeitig auch, wer das nicht tut, wer das Gesetz bricht, der wird sterben. Gott sagt dem Volk Israel, wenn du das Gesetz haltest, dann wirst du leben. Wenn du es brichst, dann wirst du sterben. Die Einhaltung von dem Gesetz ist also eine Frage von Leben und Tod. Und das müssen wir uns immer bewusst sein, wenn wir in der Bibel lesen, das sind nicht nur die 10 Gebote. Immer wenn ihr hört, du sollst oder du sollst nicht, dann ist das Gesetz. Und jedes Mal, das könnt ihr, dann, also könnt ihr auch im Neuen Testament finden. Im Neuen Testament haben wir sehr viele Do's und Don'ts. Und jedes Mal, wenn ihr vielleicht nächste Woche leset in der Bibel und ein Du sollst oder Du sollst nicht ein Gebot oder ein Verbot leset, dann seht ihr eigentlich Schelle in euch Ohren und ihr sollt denken, Gott sagt, tu das und du lebst. Das ist das Gesetz. Und darum stürzt eben das Gesetz Volk Israel in ein Dilemma. Weil das Gesetz einerseits sagt, wenn er das tut, werdet er leben, aber wenn es nicht tut, werdet er sterben. Das Dilemma ist ein unlösbares Problem. Gott ist perfekt und darum ist sein Gesetz auch perfekt. Und was er vom Volk Israel und von uns in seinem Gesetz fordert, ist nichts anderes als Perfektion. Gott verlangt Perfektion im Denken, im Reden und im Handeln. Das Problem ist, wir kennen alle den Saloppi-Satz, nobody is perfect. Wir alle sind nicht perfekt und die Folge davon ist, dass wir alle sterben müssen, gemäss Gottes Gesetz. Der Tod ist durch den Sündenfall in die Welt gekommen und Gott hat eigentlich das Volk Israel erwählt, dass sie eben ein Segen können sein für alle anderen Völker. Aber anstatt, dass sie zum Teil von der Lösung geworden sind, sind sie selber Teil des Problems gewesen. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum nachher im Alten Testament das immer ein permanenter Kampf ist und das Volk eigentlich immer wieder Gott nicht gehorcht und so weiter. Warum? Weil eben die Israeliten wie alle anderen Menschen nicht perfekt gewesen sind. Gott sagt, ihr werdet durch das Gesetz leben, aber das Gesetz, das eigentlich im Leben hätte sollen dienen, führt zum Tod. Und so sagt es auch der Apostel Paulus im Römer 7, Vers 10. Und eben dieses Gebot, und da redet er mit dem Gebot, meint er die 10 Gebote, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Und was für das Volk Israel gilt, was für den Apostel Paulus gilt, das gilt auch für dich und für mich. Weil Gott gerecht ist, bestraft er jeden, der das Gesetz bricht. Und jedem, der eben das Gesetz gebrochen hat, droht die Konsequenz, und zwar der Tod. Der ewige Tod und die Trennung von Gott. Gott wird die Welt uns alle einmal richten und der Standard dafür wird sein perfektes Gesetz sein. Und das ist eben das Dilemma vom Gesetz. Das ist die Konsequenz, dass wir ewig verloren sind. Und das ist auch die schlechte Nachricht an dem Morgen. Das Gesetz sagt, tu das und leb. Aber Gott sei Dank gibt es an dem Morgen nicht nur eine schlechte Nachricht, sondern auch eine gute. Und die gute Nachricht ist eben nicht das Gesetz, sondern das Evangelium. Evangelium heisst übrigens auch so viel im Griechischen wie gute Botschaft, gute Nachricht. Und darum wollte ich euch auch ermutigen, nie das miteinander zu verwechseln. Denkt immer daran, die Verbot, die Gebot, das ist Gesetz und es gibt etwas anderes, das ist das Evangelium. Das ist nicht das Gleiche. Wenn wir das verwechseln, dann können wir in ganz viele Probleme in unserem Leben als Christen, für diejenigen, die Jesus kennen. Ja, Gott ist der gleiche, der das Gesetz gegeben hat und der, der das Evangelium gegeben hat, aber die beiden Sachen sind nicht das Gleiche. Gott hat selber einen Ausweg aus dem Dilemma geschenkt. Die Berufung von Israel war es, ein Segen zu sein für die ganze Welt und diese Berufung hat sich eben erfüllt in einer Person und zwar in Jesus Christus. Und Gottes Gesetz erfüllt eigentlich genau seinen Zweck darin, dass es eben uns zeigt, wie sündig wir sind und wie heilig das Gott ist und dass wir eigentlich tot sind, den Tod verdient haben. Und so sagt es Galater 3, Vers 24 im Neuen Testament, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das Gesetz war also ein Lehrmeister, und zwar für das Volk Israel und für uns, um uns zu zeigen, wie perfekt Gott ist und wie sündig das wir sind, wie unperfekt wir sind, wie viele Fehler das wir haben. Das Gesetz zeigt also uns, wie sündhaft wir sind und zeigt uns eben auch, dass wir einen Retter brauchen. Und der Retter ist Jesus Christus. Gott selber ist ein Mensch geworden, Jesus von Nazareth. Er hat an unserer Stelle eben ein perfektes Leben geführt. Er ist die einzige Person, die jemals das Gesetz vollkommen gehalten hat. Und darum hat er den Unschuldigen für uns können sterben am Kreuz und die Strafe, die wir eigentlich verdient haben, auf sich können nehmen. Und den Gedanken finden wir auch im Neuen Testament. Ich lese nochmal aus dem Galater, Kapitel 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Hast du das gewusst? Eigentlich lastet durch das Gesetz ein Fluch auf uns. Das ist der Fluch vom Tod. Aber Jesus hat den Fluch auf sich genommen. Er ist selber für uns zum Fluch geworden. Der berühmteste Vers der Bibel sagt so, so sehr hat Gott die Welt, dich und mich, geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das Gegenteil vom Tod, ewiges Leben. Im Gesetz sagt Gott, tu etwas und du lebst. Und im Evangelium sagt er eben, ich habe etwas für dich gemacht und durch das wirst du leben. Und du kannst dich entscheiden in deinem Leben und sagen, ja, ich will lieber das Gesetz, ich will lieber den Weg gehen, dass ich das selber schaffe. Aber irgendwann wirst du zerbrechen daran. Weil du, wenn du ehrlich bist, merkst du, kannst das gar nicht. Oder du kannst sagen, ich gehe den Weg vom Evangelium, dass eben Gott mir die Gerechtigkeit schenkt. Jesus hat die Strafe getragen, damit wir Vergebung haben können. So komme ich zum Schluss von dieser Predigt und will einfach noch mal ganz kurz das zusammenfassen. Was zeigt uns der 2. Mose 20? Was zeigt uns der Bund? Der Bund zeigt uns Gott als den souveränen König, wo ein Gesetz gibt, wo Bestimmungen von dem Bund gibt. Und es zeigt uns Gott auch als der, der Konsequenzen festlegt, wenn man eben sich nicht an das Gesetz haltet. Und die Konsequenz ist der Tod. Aber in Jesus zeigt sich Gott eben auch als der, der das Gesetz erfüllt. Und in Jesus am Kreuz zeigt er sich uns auch als der, der die Strafe für uns trägt. Und so sehen wir, dass schlussendlich alles von Gott abhängt. Er hat alles für uns gemacht. Er ist der Gesetzgeber, er ist der die Strafe vollzieht und er ist der selber die Strafe trägt. So wollen wir unsere Augen schliessen zum Gebet. Ja, allmächtiger Gott, wir haben an dem Morgen viel gehört von deinem Gesetz, das ja, uns bedroht und wo eigentlich Todesstrafe über uns alle verhängt hat. Aber danke vielmals, dürfen wir wissen, dass du einen Weg aus dem Dilemma, aus dieser Konsequenz geschaffen hast durch Jesus Christus. Danke, Jesus, bist du für all die Fehler, für all das, was wir falsch gemacht haben gegen Gott und gegen andere Menschen, für all unsere schlechten Gedanken, gestorben an dem Kreuz und danke bist du nicht im Grab geblieben, sondern auferstanden und bist du jetzt mitten unter uns. Danke dir auch, dass wir nachher dürfen das Abendmahl empfangen als eine Zusage von deiner Gnade und von deiner Liebe und dass wir ganz gewiss dürfen sein, dass du wirklich für uns gestorben bist. Amen. Ja, und so, liebe Gemeinde, will ich jetzt überleiten ins Abendmahl. Jetzt, nachdem wir Gottes Wort gehört haben, wollen wir im Abendmahl auch uns noch mal daran erinnern, was Jesus für uns da hat. Und ich lese die Einsetzungswort vom Abendmahl, wo der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief im Kapitel 11 aufgeschrieben hat, ab Vers 23 bis Vers 29. Da heißt es: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm das Brot, und als er gedankt hatte, brach er es und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, und er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun in einer unwürdigen Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Ein jeder aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib nicht unterscheidet, isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Ja, damit wir das Abendmahl zur Stärkung von unserem Glauben können einnehmen, sagt uns das Wort Gottes, dass wir uns selber prüfen sollen. Und die Prüfung findet auf zwei Arten statt. Erstens können wir uns an dem Gesetz, an diesen 10 Geboten prüfen und uns unseren Sünden bewusst werden, dort, wo wir gegen die Gebote verstoßen haben. Und zweitens können wir auch uns selber prüfen, ob wir ganz auf Jesus als unseren Retter vertrauen. Wir wollen uns jetzt eine kurze Zeit nehmen, wo wir nachdenken über unsere eigenen Sünden. Und ihr könnt eure Sünden auch Gott bekennen, still, und ich werde dann die Zeit beenden mit einem Gebet. Gott, wir danken dir, dass wir auch mit unseren Fehlern, mit all dem Mist, wo wir haben gebaut in unserem Leben, können zu dir kommen, und dass du in deinem Wort sagst, wenn wir unsere Sünde dir bekennen, dann bist du treu und gerecht und vergisst uns die Sünde und reinigst uns von aller Ungerechtigkeit. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen. Ja, jeder, der an Jesus Christus glaubt als sein persönlicher Retter, der ist herzlich eingeladen, an dem Abendmahl teilzunehmen. Jesus hat befohlen, dass wir uns in dem Abendmahl an ihn erinnern, dass wir das feiern in der Erinnerung an ihn. Wir erinnern uns daran, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat sich fesseln lassen, damit wir frei sein können. Er ist unschuldig zum Tod verurteilt worden, damit wir vor Gott freigesprochen werden können. Er hat seinen Körper als Kreuz nageln lassen, damit wir sein Segen empfangen können. Und er ist von Gott verloren worden, damit wir nie von Gott verloren werden müssen. Und wenn ihr nachher das Brot und den Wein trinkt, so könnt ihr euch ganz sicher sein, dieser Gnade und dieser Liebe Gottes, so sicher wie ihr könnt das Brot und den Wein empfangen, so könnt ihr auch die Liebe Gottes empfangen. Und Jesus hat uns befohlen, das Mahl zu feiern, bis er wiederkommt. Und ich bitte jetzt das Abendmahl-Team, führen zu kommen und uns die Gaben parat zu machen. Und weil Gott uns alle zusammengefügt hat zu einer Gemeinde, warten wir mit dem Einnehmen vom Abendmahl. Also es wird euch alle verteilt, aber wir werden dann alle gemeinsam zuerst das Brot einnehmen und nachher den Wein. Ich bitte euch also in dem Sinn zu warten. Und bevor jetzt das Abendmahl-Team durch die Reihe geht und uns das Brot verteilt, wenn wir nochmal alle kurz still werden und dem Herrn danken für seine guten Gaben. Ja, Gott, wir danken dir, dass wir zu deinem Tisch kommen können, dass du uns eingeladen hast, an einem Essen mit dir teilzunehmen, und dass wir dich jetzt empfangen dürfen, und bitte dich doch auch, dass du dich uns vor Augen malst, dass wir uns wirklich erinnern an das, was du uns da hast, und können das Mal das Essen einnehmen in Dankbarkeit gegenüber dir. Amen. Das ist der Leib von Christus, der für uns hingegeben worden ist. Jetzt wird das Team noch den Wein an uns alle austeilen und ich bitte auch hier zu warten, bis alle den Wein empfangen haben. Das ist das Blut von Christus, das für uns vergossen worden ist. Bevor jetzt Ben nochmal ein Lied für uns spielt, schliessen wir nochmal unsere Augen und danken für das, was wir haben empfangen dürfen. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir danken dir für die grosse Zusage in deinem Wort. Amen.